Der Herbst ist eine Zeit, in der viele Menschen öfter mal niedergeschlagen sind. Doch viele von ihnen sind nicht nur kurzfristig schlecht drauf, sondern ernsthaft erkrankt. Laut Gesundheitsatlas Deutschland, den die Krankenkasse AOK herausgibt, litten im Jahr 2022 knapp 10 Millionen Bundesbürger an Depressionen. Im Verlauf der letzten 5 Jahre sei die Häufigkeit von Depressionen kontinuierlich angestiegen. Das sagt das Wissenschaftliche Institut der AOK. Wir wollen über die Hintergründe und über die Auswege aus der Krankheit sprechen mit Dr. Christian Virus. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt für Psychiatrie und er ist Oberarzt in der Reha-Klinik Klotterbad bei Freiburg. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Frisch.
Herr Dr. Virus, zu Beginn wollen wir erstmal ein bisschen sortieren. Viele kennen das, man ist nicht so gut drauf, mal ein paar Tage, hat schlechte Stimmung. Ab wann wird das Ganze denn problematisch? Also wo verläuft die Grenze zwischen Niedergeschlagensein und Depression?
Wichtige Frage. Wenige Tage sind völlig normal und müssen noch nicht dazu führen, dass man besorgt ist oder gar irgendwie zum Facharzt rennt, sondern es gibt auch ein klares Kriterium, und zwar ist das das 14-Tage-Kriterium. Es müssen 14 Tage anhaltend an der meisten Zeit des Tages eine deutliche Niedergeschlagenheit, die über das, was man sonst kennt, an Schwankungen hinausgeht. Und es muss auch die Freudefähigkeit beeinträchtigt sein. Also das sind die zentralen Fragen. Es sind Stimmung und Freudefähigkeit in den letzten Wochen deutlich unter normal Null gewesen, sag ich mal so salopp, dann sollte man näher hingucken.
Fehlende Freude, Niedergeschlagenheit. Gibt es noch andere Kriterien, woran man das festmachen kann?
Häufig tritt auch Erschöpfbarkeit hinzu, die auch über das übliche Maß hinausgeht, dass man merkt, man hat nicht mehr den Antrieb, den man vielleicht auch sonst hat, insbesondere zu Dingen, die eigentlich zu den Hobbys zählen, beispielsweise ins Kino zu gehen, Freunde zu sehen, Sport zu treiben. Und wenn das dann anhaltend ist, ist es ein deutliches Kriterium. Dann treten oft Grübelneigungen hinzu, die sind ganz besonders wichtig, weil sie auch den Schlaf häufig beeinträchtigen. Und da sind wir bei einem weiteren wichtigen Punkt, dass Depressionen häufig mit Schlafstörungen einhergehen. Und wenn das der Fall ist und die Grübelschleifen einsetzen, dann sind wir schon relativ weit im gelben Bereich, wo man tätig werden sollte. Oft ist es so, dass man selbst sowas bemerkt. Das trifft eher übrigens Frauen, während die Männer es ungern bemerken, sag ich mal, und von anderen darauf hingewiesen werden, und zwar über typische männliche Depressionssymptome, die eben gern übersehen werden. Das ist eine zunehmende Gereiztheit, ein Aktionismus und ein verstärkter Drang, zu Alkohol oder anderen Drogen zu greifen.
Frauen, Sie haben es gerade gesagt, sind offensichtlich stärker von Depressionen betroffen als Männer. Gibt es Gründe dafür?
Ich würde diesem überall zu findenden Statement sozusagen widersprechen wollen. Das sind die erfassten Zahlen und das ist genau der Punkt. Also die erfassten Zahlen fußen darauf, dass Menschen befragt werden mit typischen Instrumenten, die eben genau das, was ich gerade über die männliche Depression gesagt habe, häufig nicht genau einfangen. Und es gibt mittlerweile Fragebogeninstrumente, die sozusagen genderspezifisch fragen und die kommen zu einem anderen Ergebnis ganz aktuell. Die kommen nämlich zu einem Ergebnis, dass Männer ungefähr genauso häufig betroffen sind. Und das würde mir sehr viel Sinn machen, dass das so ist, weil die Männer haben das Problem, dass sie es mit sich ausmachen und das ist eine riesige Gefahr, weil die Suizidalität, was ein typisches Kernsymptom der Depression ist, bei Männern bis zu 3-mal höher ist als bei Frauen.
Die Zahl derjenigen, die an Depressionen leiden, die steigt kontinuierlich. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Ja, wobei das nicht unbedingt bedeutet, dass es auch insgesamt mehr Menschen sind, die depressiv sind, sondern es sind mehr, die diagnostiziert werden. Das muss man nochmal unterscheiden. Beides ist vermutlich richtig. Also wir haben eine Zunahme, das sagt auch der Report, eine Zunahme unter den Jungen und unter den Älteren bis ganz Alten. Das Thema Einsamkeit spielt eine ganz große Rolle. Wir haben aber auch eine größere Offenheit dafür, dass man für sich die Diagnose akzeptiert. Es trifft insbesondere die jüngere Bevölkerung bis 30. Und deswegen haben wir sozusagen einen doppelten Schub, was die diagnostizierten Depressionen anbelangt. Weil das ist ja das, was die AOK erfasst. Die erfasst das, was von den Arztpraxen gemeldet ist und nicht, was draußen rumläuft und gar nicht erkannt ist.
Die Zahl der Menschen mit Depressionen steigt. Was glauben Sie, was sind die Gründe dafür?
Die Gründe sind vielfältig. Also wir haben einmal das Thema Einsamkeit, was uns auch in der Pandemie letztlich ganz massiv entgegengeschlagen ist, dass Menschen isoliert wurden. Das hat insbesondere die Jugendlichen und jungen Erwachsenen getroffen, die in Schule und Studium waren und eben ihre Peergruppen oft nicht treffen konnten. Und hat die ganz Alten getroffen, die eben isoliert waren. Und das ist ein hoher Risikofaktor für eine depressive Erkrankung. Und auf der anderen Seite sind sicherlich die Unsicherheiten, die auf jeden Fall gefühlt zunehmen, weil wir sie über die Medien ja permanent auf dem Schirm haben, im doppelten Sinne, auch dazu beitragen, dass die Anfälligkeit für Depressionen größer wird.
Wenn ich merke, es geht vermutlich in Richtung Depression bei mir, wer ist dann die erste Anlaufstelle? Ist es der Hausarzt?
Es ist in Deutschland auf jeden Fall der Hausarzt, weil sie einen Facharzttermin gar nicht bekommen. Das ist ja das, was wir alle beobachten. Selbst wenn sie echte Not sind, kriegen sie in wahrscheinlich keiner Stadt und keinem ländlichen Raum innerhalb von auch nur 3 Monaten einen Facharzttermin beim Psychiater. Und es muss auch nicht sein, sie müssen auch nicht zwingend zum Psychiater, sondern der Hausarzt, die Hausärztin ist die richtige Anlaufstelle, um das zu klären. Und dann muss man eben schauen, was gibt es dann eventuell für Notwendigkeiten, zum Beispiel Richtung Psychotherapie, Richtung Beratung. Aber es gibt noch durchaus andere Strategien, die hilfreich sind.
Welche Tipps haben Sie, wenn ich jetzt weiß von mir, ich bin öfter mal niedergeschlagen, eine Depression ist es aber nicht. Was kann man tun, wenn man gefährdet ist?
Zentral ist, dass man sich mit letztlich Positivität beschäftigt. Das ist nicht zu verwechseln mit positivem Denken. Das ist schlicht genau das Gegenteil. Positives Denken tut ja so, als ob es Probleme nicht gäbe und ich stelle mich vor dem Spiegel und sage, ich bin ein toller Hecht. Das stimmt ja nicht. Sondern Positivität bedeutet, auf das zu gucken, was trotz der Belastung gerade gut läuft. Ja, was mir gelingt, was sind meine Fähigkeiten und Stärken, wofür bin ich dankbar. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, der tatsächlich, das können wir neurobiologisch gut nachweisen, Hirnregionen stärkt, die dann wieder das beste Gegengewicht gegen niedergeschlagene Gefühle sind.
Gibt es konkrete Übungen oder Verhaltensmaßnahmen zum Beispiel, die uns helfen können, stabiler zu werden und im seelischen Gleichgewicht zu bleiben?
Also wir finden natürlich eine Unzahl von Übungen. Das, was ich jetzt gerade genannt habe, favorisiere ich sehr gerne, weil es sehr einfach ist, nämlich ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Jeden Tag 3 bis 5 Dinge aufzuschreiben, möglichst klein, für die ich heute dankbar bin. Zweitens, möglichst in Bewegung zu bleiben, auch im ganz konkreten Sinne. Also zügige Spaziergänge, es muss nicht Joggen sein, es muss nicht Schwimmen oder Radfahren, aber zügige Spaziergänge draußen in der Natur zu sein, ist eindeutig ein Faktor, der Menschen, die zu Depressionen neigen, günstig beeinflusst. Und letztlich auch im Kontakt zu bleiben, also Kontakte zu pflegen, rauszugehen, Menschen zu treffen, ein Hobby zu pflegen, all das sind wichtige Dinge gegen Depressionen.
Sie haben es auch schon gesagt, man hört es auch immer wieder, Menschen mit Depressionen müssen oft lange auf Hilfe warten. Also es gibt zu wenige Therapeuten, ja. Die Kliniken sind oft belegt. Was empfehlen Sie Menschen, die eine lange Wartezeit irgendwie überbrücken müssen?
Es gibt mittlerweile tatsächlich einige ganz gute Überbrückungshilfen. Das eine ist, an psychologische Beratungsstellen zu denken. Die gibt es flächendeckend im Land, kommunal oder kirchlich. Und da ist es wichtig hinzuzufügen, es bedarf keiner Kirchenzugehörigkeit und keines Glaubensbekenntnisses, da hinzugehen, sondern die verstehen das als in ihrer Haltung sozusagen angesiedelte Leistung für die Allgemeinheit. Und da sitzen richtig gut ausgebildete Psychotherapeuten. Da ist die Wartezeit auch, aber deutlich geringer. Also meiner Erfahrung nach meistens unter 1 Monat, manchmal in wenigen Tagen. Und dann kann man schon mal in wenigen Gesprächen, da gibt es jetzt nicht ganz viel, aber gibt es wenige Gespräche, kann man sortieren, das ist für eine Krise der erste super richtige Ansprechpartner, der helfen kann. Dann gibt es mittlerweile einige Angebote im digitalen Bereich, also digitale Gesundheits-Apps, DIGAs genannt. Wichtig ist darauf zu schauen, dass es welche sind, die von den Kassen zugelassen sind, weil dann werden sie auch bezahlt, die sind auch wissenschaftlich überprüft und da gibt es mittlerweile einige zum Thema Depression. Und das ist eine sehr gute Hilfe zum Überbrücken. Es ersetzt keine Psychotherapie, aber es ist ein extrem guter Einstieg und kann schon mal ganz viel Druck aus dem Kessel nehmen.
Selbsthilfegruppen, sind ja. Die eine gute Alternative?
Gut, dass Sie das erwähnen. Selbsthilfegruppen sind eine Alternative, die jeder oder jede für sich prüfen muss. Sie können 2 Aspekte haben. Das eine, ich bin entlastet, weil ich mit Menschen zusammen bin, die das Gleiche haben. Das ist ein total hilfreiches Moment. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man sich durch die Geschichten der anderen zu sehr belastet fühlt. Das muss man für sich rausfinden, weil das hängt nicht am Thema, sondern es hängt an der Gruppe und wie sie geführt wird. An sich ist Selbsthilfe im Sinne von Austausch ein super Instrument.
Schauen wir nochmal auf die Menschen im Umfeld. Wie gehe ich als Angehöriger mit Menschen um, die eine Depression haben?
Das ist eine ganz wichtige Frage, die tatsächlich manche Beziehungen schwer belastet und auch auseinanderbringt, wenn wenig Verständnis oder keins vorherrscht. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass eine Depression nichts ist, was man mit reiß dich mal zusammen in den Griff bekommt. Und deswegen ist es eine Gratwanderung. Also es geht tatsächlich darum, Verständnis dafür zu entwickeln, dass jemand zum Beispiel auf freudvolle Aktivitäten verzichtet und kaum dazu motivierbar ist und trotzdem freundlich dran zu bleiben und dann dazu zu motivieren, komm, lass uns einen Spaziergang machen, lass uns was Kleines unternehmen. Und das ist wirklich eine Herausforderung, was dazu führen kann, dass auch Betroffene, also Angehörige von depressiven Menschen, sich in der Selbsthilfegruppe zusammentun. Und das gibt es. Und das ist durchaus sinnvoll, weil dieses Thema nicht leicht ist. Also gibt es kein Patentrezept, aber klar ist, ernst nehmen und gleichzeitig dranbleiben und motivieren.
sagt Dr. Christian Virus. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt für Psychiatrie und Oberarzt in der Reha-Klinik Klotterbad bei Freiburg. Vielen Dank fürs Gespräch.